Teil 11 von Verirrt in den Zeiten von Oswald Lewet, gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. 39. Kapitel. Das war ein Fingerzeig des Schicksals. Als ich schwach gewesen, musste ich den Freund verlieren. Nun, da ich mich meiner Sendung wiederum besann, nun bot sich mir ein Bündnis mit dem größten Manne dieser Zeit. Gab's da noch ein Zögern? Ehrgeiz, Trotz und Hoffnung entzündeten aufs Neue meine Tatkraft und die Freude am Besitz Agathes erweckte neuen Lebensmut. Wenn ich mit ihr dahin ging, auf den heimlichen Wegen der Liebe, dann war es mir, als sei es wiederum wie einst, in fernen, fernen Zeiten, wo wir uns vordem angehörten, als sei ich wiederum der Jüngling, dessen Füßen alle Pfade, dessen Herzen alle Träume offen stehen. Wenn wir zusammen auf die Stadt herniederblickten, wie sie mit ihren breiten, schweren Türmen, ihren spitzen Dächern aus Gärten und Gebüschen kraftvoll ruhig aufstieg, wenn ich, an sie geschmiegt, in engen, winkeligen Gässchen emporsah zu den gelben und den roten Topfblumen in den Fenstern, empor zum traulichen Gewirr der Giebel, da schien es mir, als ob mir an den alten Orten wiederum die alte Zeit begegnete. Oft wieder wähnte ich, als sei all dies nur flüchtiges Verweilen, nur eine köstlich kurze Wanderung, von der wir bald heimfinden werden. Agathe nenne ich sie. Ja, war sie denn Agathe? Wenn sie Agathe war, wie war sie hergekommen? War auch sie rückversetzt? Wie denn? Rückversetzt, nachdem sie doch zu meiner Zeit verstorben war? Oder begegnete ich ihr in einer frühen Phase ihres Erdenlebens? Gibt's also eine Wiederkunft desgleichen, oder aber war's nur eine zufällige Ähnlichkeit und das Heimweh nach einer jahrhundertfernen Welt und die Sehnsucht nach der längst Verlorenen hüllen mich in einen wohltätigen Trug? Immer wieder forschte ich in ihren Zügen, ob sie wohl dieselbe wäre, suchte ich in ihren Worten eine Lösung jenes Rätsels zu entdecken. Es wurde gesagt, es wandelt niemand ungestraft unter Palmen, und die Gesinnungen ändern sich gewiss in einem Lande, wo Elefanten und Tiger zu Hause sind. Noch weniger aber wandelt man ungestraft in einer fernen Zeit, und wenn die Tropenreisenden von einem Tropenkoller erzählen, so könnte ich von einem Zeitenkoller sprechen. Der Sinn für Wirklichkeit verschwindet. Oft zweifelte ich daran, dass ich noch ich sei, Erasmus Büttgemeister, und wähnte, meine Seele sei in einen andern Leib gefahren. Oft spielte ich mit dem Gedanken, was ich hier angetroffen, das sei ja gar nicht das Deutschland des 17. Jahrhunderts, das sei eine der zahllosen Permutationen irgendwo im Weltraume, vielleicht auf einem fremden Stern. Bisweilen sprach ich andeutend, prüfend von ehemals. Ich sage ehemals und meine das 20. Jahrhundert, und da glaubte ich in Agathes Zügen etwas wie fernes, dämmerndes Erinnern zu erkennen. Und oftmals wiederum, wenn ich von der Gegenwart, von meinen Plänen sprach, war ihre Antwort Schweigen, fremdes Staunen. Zu Zeiten, mitten im Gespräch, hielt sie versonnen inne und hob den Kopf, als horche sie auf eine ferne Stimme, oder sie wendete den Blick halb rückwärts, irgendwo nach einer Hecke, einer Mauernische, als sei dort plötzlich jemand aufgetaucht und drehte auf sie zu. Was war es? Wer war es, dem diese Erwartung galt? Ich ging mit ihr im Walde, und der Widerschein der Blätter tauchte ihr Gesicht in grünes Dunkel. In grünem Glanze, nixenhaft, strahlten ihre Augen aus dem meeresbleichen Antlitz, und wiederum, wie schon so oft, erfüllte mich mit süßer Trauer, erschreckend und berückend, die Vorstellung, in Meerestiefen bin ich hinabgelangt, in nie betretene Gefilde, vom Ozean der Zeit längst überflutet, in die versunkene Stadt am Meeresgrunde. Meerwasser ist die grüne Helle in der Runde, Meerblumen sind die Birkenstämme und rings um mich sind Nixen, Meereswunder. Ist sie nicht eine Nixe, die Gefährtin meiner Wanderung? Wird sie mir nicht entgleiten, wenn ich ihr Geheimnis lüfte, wie Melusin, unstillbare Sehnsucht hinterlassend? Ach, wie ich sie umfing, wie ich in ihre Arme stürzte, mit welch verzweiflungsvoller Inbrunst ich in ihrem Fleische wühlte, als könnte ich in ihrem Leibe das Geheimnis ihrer Seele schlürfen. Doch fort mit diesen düsteren Gedanken. Wenn ich mit ihr durch die sommerliche Landschaft schreite, da durchbraust es mich mit heißer Kraft. Mein ist sie und ich liebe sie, und vor mir, wie diese Landschaft weit und strahlend, liegt das Feld der Möglichkeiten. Köstlich ist's zu leben, köstlich sind die Abenteuer, denen ich entgegengehe, köstlich ist die Ungewissheit. Dort, wo am Horizonte der Rauch aufsteigt, vor Nürnberg, kaum einen Tag marschweit, dort stehen sie einander gegenüber, die beiden größten Feldherren dieser Zeit, der Schwedenkönig und der Wallenstein, und warten, wem von ihnen ich zum Sieg verhelfe. 40. Kapitel. Sie haben Konradin begraben. Als ich seinem Sarge folgte, musste ich zu meinem noch wunden Schmerze auch die Schmach erleben, dass sie meinen Kummer für geheuchelt hielten und dass sich rings um mich böswilliges Grauen erhob. Ich habe seinen Tod auf dem Gewissen, er sei ein Opfer meiner schwarzen Kunst. Nun bin ich wiederum in meiner altgewohnten Stube im Hause meines Ahnherrn, nur für so lange, bis mein Häuschen draußen neuerlich instand gesetzt und eingerichtet ist. Ich lese die alten Volksbücher, gedruckt auf grobem, fleckigem Papier mit ungefügten Lettern, die Historia von Dr. Johannes Fausten, dem weitbeschreiten Zauberer und Schwarzkünstler, wie er sich gegen den Teufel aufbenannte Zeit verschrieben, vom ewigen Juden, von den vier Heimonskindern, wie Galou, von der schönen Magellan, Floß und Blankfloß und wie sie alle heißen mögen. Stille ringsumher. Nur ab und zu erschauern drunten in dem Garten die Wipfel unter einem leisen Windhauch, und durch das offene Fenster dringt Blütenduft und Vogelzwitschern. Welch wundersame Stimmung, wehmütig und doch traulich. Die alten wohlbekannten Bücher und die altgewohnte Stube und die alte, die längst verschollene, die unbekannte Zeit. Ach, in dieser Stube sucht mich meine Mutter, wartet sie auf meine Rückkehr, meine Mutter. Nein, nicht weiterdenken. Aufatmend trete ich ans Fenster. Der Garten hat sich kaum verändert. Nur da und dort sind dicke Stämme, die ich in meiner Kindheit nicht gesehen hatte, und andere wieder, die ich als schattig breite Wipfel kenne, sind noch jung und schmächtig. Vor allem sie, die treue Freundin meiner Jugend, die Linde unter meiner Stube. Bis ins Zimmer reckte sie die Äste, und heute reicht sie noch lange nicht einmal ans Fenster. Sanfte Trauer bemächtigte sich meiner, wie sie der Mensch beim Anblicke der blühenden Natur empfindet, die Jugend, die sich stets erneuert, und die eigene Vergänglichkeit. Ach, der Garten hier wird immer wieder grünen, blühen, duften, und ich werde welken und vergehen. Unwiederbringlich bleibt die Zeit. Was werde ich erreichen? Werde ich mein Werk vollbringen? Aber da raunt mir's zu, berückend und bedrückend, der Garten hier wird grünen, blühen, duften, und du wirst ihn wiedersehen in 2,5 Jahrhunderten. Als Knabe siehst du ihn doch wieder. Schon wiederum das Rätsel, das grauenvolle Wunder. Ich weiß nicht, bin ich ausgestoßen oder auserkoren? Bin ich gezeichnet oder ausgezeichnet unter allen Menschen? Wo ist der Anfang, wo das Ende dieses unfassbaren Kreislaufs? Ich gehe aus, um diesen nagenden Gedanken zu entfliehen. Zuerst einmal hinüber zu dem Kupferschmiede Bartel Groß, nachfragen, ob er schon fertig hat, was ich bei ihm bestellte. Ich kann ihn recht gut leiden, den hünenhaften Mann mit seinem blonden Schifferbarte und den blauen Augen, aus denen doch zuweilen gehörige Verschlagenheit hervorlugt. Und ich verweile gern in seiner Werkstatt, wo aus jedem Winkel der Geist des deutschen Handwerks atmet. Aber ich finde bei ihm nicht Gegenliebe, bei ihm so wenig wie bei andern. Warum meiden sie mich alle? Umwittert mich die ferne Zeit, aus der ich stamme, und umgürtet mich mit einem Ringe von Unnahbarkeit? Oder bin ich überhaupt für alle Zeiten verdammt zur Einsamkeit? »Noch nicht fertig, eure Arbeit«, brummt der Meister hinterm Amboss, schmettert mit dem hochgeschwungenen Hammer auf eine glühend rote Platte, dass die Funken stieben, und blickt mich an, als habe mir der Hieb gegolten. »Hat all mein Lebtag nit mit solchem Werk zu tun. Will besser nit erst fragen, was es soll. Aber«, er reckte sich und strich den Schweiß von seiner Stirne, »was soll man tun? Die Zeit ist schwer. So mich einer gar hieße, dem Teufel seine Hörner mit Kupfer ausplattieren, und er bezahlt, ich tät's.« Er lachte derb und krümmte seine kurzen dicken Finger gleich Hörnern, halb gegen mich. Vor dem Zeughaus steht ein Musketier auf Schildwacht und blickt gelangweilt nach dem Stand der Sonne. Sie steht schon tief. Lichtgetränkte Wolken segeln auf dem seidigblauen Himmel. Über den dunklen Wäldern breitet sich ein purpurfarbener Saum und taucht hier in der Stadt die Dinge und die Menschen in entrückten Schimmer. Ringsum atmet die Natur sanfte Heiterkeit und Frieden, so dass man sich verwundert fragen muß, warum denn nur die Menschen Böses tun und sich bekriegen? Vor dem Rathaus wartet eine Menge Menschen. In kleinen Gruppen stehen sie beisammen oder gehen auf und ab, sprechen halblaut miteinander und blicken nach dem Rathaus. Nun öffnet sich das Tor. Die Magistratspersonen treten auf die Straße und es beginnt ein allgemeines Grüßen und Komplimentieren. Ich weiß nicht, ich finde nicht die rechte Einstellung zu den Dingen und den Menschen. Warum denn sonst erscheint mir alles, was sie tun und sprechen, so gleichgültig, fast lächerlich? Ich komme mir vor wie Gulliver, als er aus dem Land der Riesen heimkam und ihm nun alles zwergenhaft schien, so daß er den Kutschern auf der Straße zurief, sie mögen ausweichen, damit er sie nicht zertrete. Ist es, weil ich alles aus der fernen Höhe von 3 Jahrhunderten betrachte? Inmitten der Menge stehe ich. Achtlos schiebt man mich beiseite, niemand kümmert sich um mich. Ich bin nicht ehrgeizig und habe nie nach äußerer Auszeichnung verlangt. Allzu sehr bin ich Gleichgültigkeit gewohnt, misstrauische Beschränktheit. Aber jetzt knirscht doch etwas grimmig in mir auf. Immer unbekannt, verkannt, verachtet, immer muß ich in Glut und Frost auf steinig, dornenvollem Pfade mühsam weiterkeuchen, indeß ich doch dem Adler gleich in lichten Höhen kreisen könnte. Warum jubeln sie mir nicht entgegen? Warum feiern sie mich nicht bewundernd als den wunderbaren Retter, als den Bringer unbekannter Wunder? Wartet nur, ihr da, ihr sollt mich nicht mehr lange zur Seite schieben, spotten. Auf die Knie will ich euch zwingen, wenn ich einmal hoch über euren Häuptern fliege, wenn ich mit Geschützen vor eurer Stadt erscheine. Davon ein einziges die Bastionen und dieses wichtigtuerische Rathaus in Trümmer schlägt. Aber was ist denn los? Worüber haben sie so angelegentlich zu sprechen? Soeben haben sie da droben auf der Schranne den 3 Juden Isaac Lampfromm, Nathan Lewisch und Michel Prigitzer ihr Urteil gesprochen, dass sie als Hostienschänder und Brunnenvergifter, als Gott dem Allmächtigen, der Natur und der christlichen Ordnung gehässig, verschmäht und unleidentlich vorerst zur scharfen Frag durch alle Gradus verwiesen und so daß ihr Leib zu Asche verbrannt werden solle. Auch über die Wittfrau Sabine Starschödel, eine Exulantin aus dem Österreichischen, ward der Stab gebrochen. Sie wurde zum Rat kommandiert, weil sie einen Soldaten, der bei ihr im Quartier lag, erschlagen und verzehrt hatte, sie mit ihren 5 hungernden Kindern. Davon sprachen sie nun und tauschten ihre Meinung aus. Über die 3 Juden war nur eine Stimme, freudige Genugtuung. Was die Witwe anlangte, die gerädert werden sollte, so meinte ein altes Weiblein mit spitzer Nase und bedächtig zugekniffenen Lippen, ob man sie nicht doch hätte zum Schwert begnadigen können. Sie habe es aus übergroßer Desperation getan und nicht für sich, nur um ihrer Kinder willen. Ach, was sollte jetzt aus den armen Würmern werden? Die Hungersnot sei schwer, gar viele täten schon, was in der Bibel geschrieben steht, vom Könige Nebukadnezar, dass sie Gras fräßen. Und der Soldat, den sie umgebracht, um den sei nicht groß Schade, das war ein arger Saufaus und vertuischer Geselle. Aber da kam die Alte schön an, eine dicke Hökerin fuhr sie giftig an. Recht wird der Starschödlin geschehen, und noch zu wenig. Nicht nur eine Mörderin ist sie, gewisslich auch eine Malefizhexe. Die Schrödelsäckerin, was meine Nachbarin ist, die hat mir im Vertrauen erzählt, dass sie einmal zur Dämmerstunde vor der Hütten der Starschödel draußen bei der Stadtmauer vorbeigekommen ist und da hat es gestunken, wie nach Mäusemist und Teufelsdreck. So riecht's, wenn eben eine Hexe ausgeflogen ist. Hab mir später selbst das Flugloch in der Mauer angesehen. Der Rauch ist durchgezogen. Und mit dem Freimann, fiel eine andere ein, mit dem hat sie auch Glück. Auf sie kommt nicht der muntre Meister Hans, sondern sein Helfer, der zahme Heinz. Der kann kein Weibsbild lange leiden sehen. Der wird's ihr schon barmherzig machen und gleich beim ersten Hiebe mit dem Rad den Kopf einstoßen. Kann froh sein, die Starschödel, sagte die Dicke, dass wir beide, ich und die Schnödelsäckerin, reinen Mund gehalten und nichts angegeben haben vor Gericht. Sonst tät sie schmoren zusammen mit den Jüden.
Denkt euch nur, warf eine hübsche Blondine ein mit sanfter Stimme. Lamm fromm heißt der eine. Nein, was sich nur diese Jüden vorlustige Namen aushecken.
Die Kinder tollten umher in freudiger Erwartung, wie vor einem Volksfest, warfen ihre Mützen in die Luft und sangen, »Itzig, itzig, Lamm fromm, bist ein frommes Lamm, drum wirst gut braten, morgen gibt's Hammelbraten, bäh, bäh, häpp, häpp.« Und ich stand da, mitten unter ihnen, und hörte dies und sah, wie ein Weißer unter Kannibalen, der zusieht, wie sie ihre Menschenopfer vor der Schlachtung wild umtanzen. Was habe ich mit diesen hier gemein? Wie kann ich sie verstehen? Wie viele Scheiterhaufen müssen flammen, ehe sie mich verstehen? Wo führt die Brücke über 3 Jahrhunderte? Aufschrie's in mir. Nun ist's genug des bösen Traums, nun wache auf. Nun werde ich erwachen. Wie ich den umwölkten Blick erhob, begegnete ich einem andern Blicke. Teilnehmend, brüderlich verstehend und doch auch befremdet ruhte er auf mir. Ein bleiches Antlitz, fein und gütig. Das Antlitz eines Dulders, eines Priesters und Gelehrten. Welch ein Trost, unter diesen johlenden Barbaren ein solches Angesicht zu sehen. Ich näherte mich ihm, aber die Menge schob sich zwischen uns und bald entschwand mir im Gedränge sein schwarzes Priesterkleid. Man machte Platz, denn es erschien der Oberst eines samländischen Regiments, ein schöner, hochgewachsener Mann im breitkrempigen weißen Federhut, um die Schultern den ziegelroten Reitermantel malerisch drapiert. Er trat zu den Ratsherren, begrüßte sie mit prunkvoll abgemessener Grandezza und bat um Pardon für einen Kornett aus seinem Regiment. Der hatte im Rausche einem Mädchen, weil es ihm nicht zu Willen war, den Pallasch in die Brust gerannt und war darum gefänglich eingezogen worden. Die Ratsherren zogen krause Miene und schüttelten die Köpfe. So sehr sie den Valor des Herrn Obristers estimierten, aber Strafe müsse sein und Abrechnung tue Not, denn der Übermut und die Vanigloriosität der Soldateska turbiere bisweilen gar arg die friedlichen Bürger. Aber der Oberst blieb beharrlich. Dem Reiter, so sagte er, sitze nun einmal der Pallasch locker in der Scheide, sonst tauge er nicht viel im Felde. Der Kornett sei sonst ein handsamer Soldat und habe seine unbedachte Tat schon vielfältig bereut. Der Oberst verwies auf die Verdienste, die sich sein Regiment um den Schutz der Stadt erworben, und auf die Nähe seiner königlichen Würde des heldenhaften Gustav Adolf, der selbst voll milde solch einen Aktus der Kremenz gnädig vermerken würde. Nun hätten die Herren, indem sie jene 4 Missetäter dem Henker überlieferten, gezeigt, dass sie wohl verstunden, Strenge walten zu lassen. Umso herrlicher würde ihre Gnade leuchten, wenn sie seinen Kornett von der verdienten Strafe loszählten. Alles das brachte der Oberst in seinem gebrochenen Schwedisch-Deutsch halb würdevoll, halb spaßhaft vor. Auch war er so schön und stattlich anzusehen, dass die Ratsherren endlich beschlossen, den Kornett freizulassen. 3 Richtersprüche, und einer überbot den andern an Unsinn und an Ungerechtigkeit. Die arme Frau muß qualvoll sterben, weil sie mordete, um ihre Kinder vor dem Hungertod zu schützen. Die 3 Juden müssen den Martertod erleiden, bloß weil sie Juden sind. Aber der freche Wüstling, der sein Opfer umbringt, weil es ihm nicht willens ist, der wird begnadigt. O menschliche Gerechtigkeit!
Ende von Teil 11. Gelesen von crowwings.com